Ja, ich sage herzlich willkommen zum Webinar hier bei der Thomas Krenn AG. Es geht heute um das Thema Azure Local. Ich werde gleich genau erklären, was das ist und worum es geht. Ganz kurz ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Manfred Helber. Ich bin ein sogenannter Microsoft Most Valuable Professional in den Kategorien Cloud und Data Center und Azure. Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit diesen Themen, spreche da sehr viel und gerne darüber. Und heute geht es um Azure Local, ein Überblick über die Möglichkeiten. Das heißt, wir werden uns mal anschauen, was ist dieses Azure Local eigentlich, worum geht es und wie schaut es aus mit den Kosten? Es ist eine Lösung von der Firma Microsoft. Das heißt, irgendwie wird es da eine Lizenzgebühr geben, da sprechen wir drüber. Und wir benötigen etwas speziellere Hardware. Das heißt nicht, dass die teuer sein muss, aber wir brauchen eine spezielle Ausstattung. Und da gibt es die zertifizierten Systeme der Thomas Krenn AG. Wie gesagt, Fragen und Kommentare sind dazu jederzeit herzlich willkommen. Sprechen wir mal ein bisschen über die Grundlagen und Rahmenbedingungen zum Thema Azure Local. Was dort ganz wichtig ist, es steckt Azure im Namen und Azure kennen wir kennen wir als Lösung, die aus den Azure-Rechenzentren bereitgestellt wird. Also Azure im traditionellen Sinn bedeutet, dass unser Workload im Microsoft Azure-Rechenzentrum betrieben wird. Es gibt da zwar mittlerweile Rechenzentren in der Region Deutschland auch. Microsoft kürzlich auch angekündigt, dass dort die Rechenzentrumskapazitäten erweitert werden, aber es bedeutet immer außerhalb unserer vier Wände. Und außerhalb unserer vier Wände, das kann durchaus Nachteile haben. Wir haben nämlich eine gewisse Latenz zum nächsten Rechenzentrum, das ist einfach technisch bedingt durch die Länge der Kabel. Wir haben auch vielleicht nicht endlos viel Bandbreite und was ich sehr häufig feststelle, dass Kunden sagen, naja, das ist alles gut. Die Rechenzentren von Microsoft sind in Deutschland. Microsoft hat auch sehr ausführliche Erklärungen, was das Thema Datenverarbeitung und Datenschutz angeht. Aber ich möchte den Workload trotzdem bei mir haben. Und da hilft uns Azure Local, weil Azure Local ist eine Lösung, die es uns ermöglicht, Azure Workloads on-premises auszuführen. Das ist die große Idee. Das heißt, wir nutzen Technologien wie Hyper-V, die kennen viele aus dem Windows Server. Dann das Storage Spaces Direct, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, was das Software-Defined Storage ist. Jetzt ist interessant, die Lösung Azure Local hieß früher Azure Stack HCI. Die wurde im November 2024 in das Thema Azure Local umbenannt. Und Azure Local ist letztendlich ein neuer Name für die bewährte Technologie. Und Azure Local ist in der Situation im Moment so, dass weiterhin lokal das Azure Stack HCI Betriebssystem ausgeführt wird. Das heißt, das Betriebssystem auf den Rechnern heißt Azure Stack HCI. Die Lösung heißt Azure Local. Da bitte nicht verwirren lassen. Letztendlich hat hier Microsoft den Namen umbenannt. Azure Local hat also die Idee, dass wir entsprechende Azure Workloads nach On-Premises bringen und diese Azure Workloads On-Premises auf unserer Hardware in unserem Rechenzentrum ausführen können. Das hat viele, viele Vorteile an dieser Stelle. Vorteile liegen in der Netzwerkübertragung, der Latenz und der Speicherung der Daten. So, wir werden uns gleich über die Hardware unterhalten und wir werden uns gleich ein bisschen über die Architektur unterhalten. Denn wir haben hier, wie wir sehen, Hyper-V und Storage Spaces Direct als Technologie. Das heißt, Stand heute führt Azure Local immer eine Hyper-Converged Infrastructure aus. Diese Hyperconverged Infrastructure, die nutzt Industriestandard-Server der Thomas Krenn AG, um dort ein Software-Defined Storage über die Servergrenzen hinweg bereitzustellen. Das heißt, wir haben nicht wie beim traditionellen Dreitier-Ansatz irgendwelche SAN-Systeme und Storage-Fabrics und Systeme, die die Hypervisor bereitstellen, sondern wir nutzen ausschließlich diese Industriestandards zu haben, was uns viel flexibler macht, was uns auch ermöglicht, die Gesamtkosten einer solchen Lösung zu setzen, zu senken. Bei Microsoft nennen sich diese Technologien, die hier eingesetzt werden, Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software-Defined Networking. So eine Architektur von solch einem Azure Local System könnte wie folgt aussehen. Das heißt, wir haben hier drei Serversysteme. Wir sehen, hier gibt es einen Mix aus Festplatten und NVMe-Laufwerken. Was man in der Praxis heute eigentlich häufiger findet, ist, dass wir so Flash-Only-Systeme haben. Wir werden aber gleich eine Übersicht sehen, welche Laufwerkskombinationen hier möglich sind. Und jetzt hatten wir die Frage, wo genau brauche ich denn hier eigentlich spezielle Switches? Wichtig ist zu verstehen, dass es zwischen diesen Serversystemen natürlich zu einer entsprechenden Datenübertragung kommt und wir brauchen dort irgendwie eine Verbindung dazwischen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben hier unten einen Switch, da sind die Server alle entsprechend drauf verbunden. Und jetzt ist es so, dass wir hier oben NVMEs haben. Das heißt, wenn wir NVMEs in den Servern verwenden, dann haben wir Laufwerke in den Servern, die eine Datentransferrate von bis zu 3000 Megabyte pro Sekunde machen in aktuellen Systemen. Also wirklich rasend schnell. Jetzt in Zukunft wird das noch weiter gesteigert werden. Eine SSD, das wäre auch Flash-Speicher, aber ein anderes Interface. Eine SSD lastet ungefähr die Kapazität einer 10 Gigabit Netzwerkverbindung aus. Zwei SSDs würden also 2 mal 10 Gigabit auslasten, also 20 Gigabit. Vier SSDs würden 40 Gigabit auslasten. Eine NVMe ist 5-mal so schnell. Das heißt, wir wären nicht bei 40 Gigabit, sondern bei 200 Gigabit, also 2 mal 100 Gigabit, die wir hier bräuchten, um das Netzwerk nicht der Flaschenhals oder das Nadelöhr sein zu lassen. Das ist jetzt aber kein Thema von Azure Local oder Storage Spaces Direct, sondern das ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit der Komponenten. Wenn wir ein beliebiges anderes Storage-System verwenden würden und wir hätten diese NVMEs und wir wollen die Leistung voll abrufen, dann bräuchten wir genauso diese 2 mal 100 Gigabit Interface. Wenn wir die nicht haben, ist das Netzwerk halt unser Flaschenhals. Also es ist problemlos möglich, diese Konfiguration mit 2 mal 10 Gigabit zu fahren, weil dann komme ich halt nicht über diese 10 Gigabit Netzwerkleistung raus. Wenn ich das mit 2 mal 25 Gigabit mache, dann sind die 25 Gigabit mein limitierender Faktor. Und wenn ich dort 2 mal 100 Gigabit nehme, dann ist das so ungefähr ausgewogen. Wenn ich mehr NVMEs reinpacke, brauche ich wieder mehr Netzwerkleistung. Wenn ich noch mehr Netzwerkleistung habe, dann wären wiederum im NVMe-Bereich eher mein limitierender Faktor. Das heißt, das muss ein bisschen ausgewogen sein. Und zwar die Frage nach speziellen Anforderungen für den Switch. Hier unten können wir als Technologie iWarp verwenden oder wir können Rocky verwenden. Ja, das entweder oder. Wir machen nicht beides zusammen, sondern entweder iWarp oder Rocky, eins von beiden. Für iWarp benötigen wir gar keine speziellen Switches. Brauchen wir nur einen Switch, der die Leistung transportieren kann. Deswegen würde ich für weniger Komplexität die iWarp-Option empfehlen. Wenn wir Rocky nutzen, dann haben wir ein Protokoll, was ganz stark optimiert ist für dieses RDMA, Over Converged Ethernet, also Rocky. Werden Switches benötigt, die Thomas Krenn AG im Rahmen der Azure Local Konfiguration mit anbietet. Die können wir dort also direkt im Konfigurator auswählen. Diese Switches, die müssen dann Priority Flow Control unterstützen. Darf man bitte nicht nach dem Preis gehen und sagen, oh, ich habe einen sehr teuren Switch, der kann das bestimmt. Sondern man muss da wirklich in die Feature-Liste reinschauen. Von den Laufwerken her können wir verschiedenste Konstellationen fahren. Ich sehe in der Praxis in letzter Zeit verstärkt diese NVMe-Only-Konfigurationen, weil NVMEs sehr kostengünstig geworden sind, weil NVMEs sehr, sehr stark in den Kapazitäten auch gestiegen sind. Natürlich geht auch schon SSD Flash Only. Wir können aber auch weiterhin Harddisks nutzen. Harddisks alleine aber nicht, sondern Harddisks müssen immer mit einem Anteil an Flash-Kapazität kombiniert werden, um das Ganze zu beschleunigen. Also wenn wir jetzt an so eine NVMe denken, wo ich sagte, die hat einen Durchsatz von 3000 Megabyte in der Sekunde und noch mehr. Eine Harddisk hat 150, das heißt, so eine NVMe ja, ist ungefähr 20 mal so schnell wie eine Harddisk. Und für eine NVMe ist auch relativ egal, ob es ein sequenzieller oder ein wahlfreier Zugriff ist. Da haben Flash-Speicher enorme Vorteile. Also da würde ich immer in der Planung versuchen, in Richtung Flash zu gehen. Aus Storage Spaces Direct-Sicht wären auch Harddisks denkbar und möglich. Wichtig ist zu verstehen, dieses Azure Local mit dem Betriebssystem, was sich im Moment noch Azure Stack HCI nennt, das hat einen Release-Cycle, der uns mehrmals im Jahr neue Releases bringt. Und wenn ich mir das hier anschaue, zum Beispiel für das Azure Local, was wir aktuell nutzen, gab es ein Release 24.05, dann gab es ein Release 24.08, dann gab es ein Release 24.11, dann gab es ein Release 25.02. Also im Prinzip alle drei Monate gibt es so eine neue Release-Baseline und dann gibt es aber zwischendurch Updates auf einer nahezu monatlichen Basis, wo Sicherheitsupdates, Feature-Updates eingespielt werden, aber auch teilweise Updates des Systems. Hat man dann häufig Bedenken und sagt, wie ist denn das eigentlich mit dem Thema der Aktualisierung der Knoten? So ein Windows Server, den will ich doch möglichst lange unverändert lassen. Bei dem Azure Local ist es so, dass wir klar definierte Workloads haben. Ein Azure Local wird nicht unser Domain Controller oder unser File Server, sondern die Workloads, die laufen in den Windows VMs, die wir dort betreiben, in den Linux VMs, die wir dort betreiben, auf dem Azure Virtual Desktop, was es exklusiv auf Azure Local gibt, auf Containern, Kubernetes Services, die wir dort betreiben. Und darin haben wir dann zum Beispiel VMs mit Windows, ja, haben wir auf dem Azure Local eine VM mit Windows und da können wir natürlich definieren, wie wir mit den Updates handhaben. Das Betriebssystem unten drunter, das wird von Microsoft anhand des gezeigten Release Cycle aktualisiert. Das Betriebssystem unten drunter sehen wir aber relativ wenig. Das läuft zwar auf unserer Hardware, das heißt, die Hardware steht bei uns im Serverraum oder im Rechenzentrum. Das Betriebssystem ist aber immer eine Server-Core-Installation, das werden wir im nächsten Termin sehen. Das heißt, das hat eine stark reduzierte grafische Oberfläche, stört aber nicht, weil wir das alles über das Azure-Portal bedienen. Und dann haben wir die Situation, dass es von den Knoten eine gewisse Konnektivität nach Azure gibt. Die muss nicht permanent bestehen, also keine Sorge. Wenn da mal die Internetverbindung ausfällt oder das Internet mal nicht erreichbar ist, dann funktioniert trotzdem alles weiter an der Stelle. Das heißt, die lokalen Workloads sind weiterhin nutzbar. Es steht bloß halt keine Steuerung über das Azure-Portal zur Verfügung. Sobald die Verbindung wieder da ist, können wir das lokale System wieder über das Azure-Portal entsprechend konfigurieren, neue Workloads dort platzieren und ähnliches. Und da ist es jetzt so, dass das Azure-Portal natürlich eine grafische Oberfläche hat. Also im Azure-Portal machen wir das alles über das Graphical User Interface. Das heißt, da ist es gar keine Einschränkung, dass lokal auf den Servern das als Server-Core installiert ist. Das heißt, ich hatte es schon gesagt, Azure Local ersetzt vom Namen her Azure Stack HCI. Und es ist aber so, dass es weiterhin immer eine HCI-Lösung ist. Da steht jetzt hier was von AMD EPYC. Wir werden es aber gleich bei der Hardware noch sehen, dass es natürlich auch Intel-basierende Systeme gibt. Was neu ist, das ist aber eine Preview, sind die sogenannten Disconnected Operations. Das bedeutet, es wird auch in etwas fernerer Zukunft eine Möglichkeit geben, Azure Local permanent ohne Internetkonnektivität zu betreiben. Das geht Stand heute nicht. Stand heute muss so ein Azure Local mindestens einmal im Monat mit dem Internet verbunden sein. Muss nicht permanent verbunden sein. Ist also nicht schlimm, wenn die Internetverbindung mal ausfällt. Aber es ist so, dass eine dauerhafte Diskonnektivität Stand heute nicht möglich ist. Das ist aber angekündigt. Wird aber voraussetzen, dass der Kunde spezielle Rahmenbedingungen erfüllt, dass er es nutzen kann. Er braucht definitiv mehr Server. Deswegen habe ich hier schon mal 3 hingemalt und in der Mitte nur 2. Diese Connected Servers Konfiguration geht tatsächlich auch schon ab einem Knoten. Also wir können auch so einen Single Server deployen. Und was dann neu angekündigt ist, aber auch in Preview, sind Low Spec, Low Cost Edge Servers. Dieses Thomas Krenn System, was ich da abgebildet habe, ist Stand heute noch nicht für Azure Local zertifiziert, weil es einfach für diese Low-Cost-Systeme noch gar keine zertifizierten Systeme gibt. Man könnte das aber, wenn man auf quasi eigene Verantwortung das testet, mit so einem System oder auch noch kleineren Systemen machen. Das heißt, Microsoft hat hier das Sizing ein Stück weit auch für dieses Azure Local erweitert. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das große Ziel ist also mit Azure Local, dass wir Azure Workloads on-premises nutzen können. Azure Local ist also nicht zum Ziel, dass wir dort Workloads zwischenparken, die wir dann nach Azure transportieren. Das wäre zwar technisch machbar, aber das ist nicht die Idee dahinter, sondern die Idee dahinter ist, dass wir Workloads, die sonst nur in Azure angeboten werden, on-premises ausführen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Windows und Linux VMs kriegen wir natürlich auch so unter Hyper-V, aber die können wir auch unter Azure Local ausführen. Azure Virtual Desktop ist eine Technologie, die werden wir uns im 4. Termin im Detail anschauen. Die gibt es exklusiv nur in Azure und auf Azure Local. Das heißt, auf einem Windows-Server mit Hyper-V haben wir kein Nutzungsrecht für Azure Virtual Desktop. Auf Azure Local schon, weil Azure Local verhält sich gegenüber dem Workload wie Azure. Die Verwaltung erfolgt über das Azure-Portal. Wir haben damit auch so Dinge wie das Monitoring über Azure. Wir können die Security aus Azure heraus nutzen. Das Ganze wird möglich gemacht über die Technologie Azure Arc. Die steht auch für den Windows Server zur Verfügung. Also wenn man sich einen Windows Server 2025 anschaut, der kann auch für Azure Arc enabled werden. Da geht diese Arc-Integration aber nicht so weit wie beim Azure Local. Das heißt, der Windows Server kann an Azure, sagen wir mal, angedockt werden, um da gewisse Funktionalitäten zu nutzen. Das Azure Local verhält sich gegenüber dem Workload wie Azure selbst. Bedeutet, wenn wir so eine virtuelle Maschine auf Azure Local starten, dann denkt diese virtuelle Maschine, sie würde in Azure laufen. Damit haben wir für die virtuelle Maschine Extended Security Updates. Wir haben für die virtuelle Maschine Nutzungsrechte für Hot-Patching inkludiert, was wir ansonsten on-premises, sobald das Pricing verfügbar ist, extra bezahlen müssen. Auf Azure Local ist das Hot-Patching mit integriert und vieles, vieles mehr. Das heißt, wirklich das Ziel, Workloads on-premises ausführen, die ansonsten mit bestimmten Funktionalitäten nur in den Azure-Rechenzentren zur Verfügung sind. Wenn jetzt sagt, Mensch, wo steht denn da Microsoft? Es gibt doch auch andere Hyperscaler. Das ist ganz interessant, in den Gartner Magic Quadrant für Distributed Hybrid Infrastructure zu schauen. Also geht es also um genau das, was Azure Local macht, verteilte hybride Infrastruktur. Und da sehen wir, es gibt schon sowas wie AWS oder zum Beispiel eine Oracle Cloud. Aber Microsoft hat sich dort ganz nach oben abgesetzt. Das bedeutet, Microsoft ist Completeness of Vision. Das heißt, das, was auf den White Papern steht, funktioniert auch wirklich. Und Ability to Execute, das ist jetzt nicht nur als Preview verfügbar, sondern das ist entsprechend ja direkt in Production nutzbar. Das heißt, das Ganze existiert auch wirklich. Und da ist Microsoft in beiden Bereichen führend. Das ist, denke ich, ganz wichtig zu wissen, um so ein bisschen einschätzen zu können, wo stehen wir denn da eigentlich? Ist das zukunftsfähig, das Ganze? oder nicht?
Vom Stack her sieht so aus, dass wir als Basis unsere Thomas-Krenn-Lösung haben. Da wird das Azure Local Betriebssystem drauf installiert. Das können wir selbst machen. Das können wir aber auch von der Thomas-Krenn AG vorinstalliert bekommen. Und dann bringen wir unsere Workloads auf diese Plattform drauf. Jetzt hört sich Azure Local aus meiner Sicht toll an. Es ist eine Lösung, die uns Azure Workloads nach On-Premises bringt, die es uns ermöglicht, Azure Workloads On-Premises auszuführen. Aber es ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die zu klären ist, was kostet das Ganze? Weil es gibt unterschiedliche Varianten der Bezahlung und Lizenzierung. Es ist eine Option, dass wir das Ganze über eine sogenannte Subscription oder eine nutzungsbasierte Zahlung abwickeln. Nutzungsbasierte Zahlung nennt sich unter Azure auch Pay-per-Use. Ich bezahle das, was ich verwende. Und jetzt ist es so, dass es eine sogenannte Host-Dienstgebühr gibt. Die Host-Dienstgebühr, die ist für die Installation und das Ausführen des Betriebssystems auf diesen Azure Local Knoten. Und die beläuft sich auf $10 pro physischem Kern pro Monat. Warum habe ich hier den Dollarpreis? Der Europreis unterliegt natürlich einem gewissen Wechselkurs. Da gibt es immer wieder mal Änderungen. Diese $10 sind aber unverändert, also der originale Dollarpreis, wo jetzt kein Wechselkurs mit reinspielt, seit es das Azure Stack HCI bzw. Azure Local gibt. $10 pro physischem Kern pro Monat. Wenn ich 4 Kerne habe, dann zahle ich $40 im Monat. Wenn ich 8 Kerne habe, $80 im Monat. Wenn ich 20 Kerne habe, $200 im Monat für das Azure Local Betriebssystem. Darin ist kostentechnisch enthalten, dass ich zum Beispiel Container ausführen darf, ohne dass ich da nochmal Zusatzkosten habe. Also das sogenannte Azure Kubernetes Services ist inkludiert. Ich darf Linux-VMs bereitstellen, ohne dass ich zusätzliche Lizenzkosten gegenüber Microsoft habe. Ich darf das Host-Betriebssystem ausführen. Ich darf das Azure-Portal zur Verwaltung verwenden. Ich habe aber keine Nutzungsrechte für Windows Server Gastbetriebssysteme. Wenn ich Windows Server in den VMs auf Azure Local nutzen möchte, dann gibt es eine weitere Kostenkomponente, nämlich die sogenannten Windows Server Subscription for GuestOS liegt bei $23,30 pro physischem Kern pro Monat. Wichtig, es geht weiterhin um die physischen Kerne der Hardware. Es geht nicht um die vCPUs. Das ist so ähnlich wie bei der Windows Server Lizenzierung. Wenn ihr einen Windows Server 2025 Standard zum Beispiel nehmt, ihr habt einen Server mit 20 Kernen, dann lizenziert ihr 20 Kerne für Windows Server 2025 Standard und habt dann 2 virtuelle Windows Server Nutzungsrechte auf diesem Host. Es wird also nicht geschaut, wie viel vCPUs die VMs haben. Und es geht immer um die physischen Hosts. Und so ist es hier auch. Windows Server Abonnement nennt sich zwar Abonnement für Gäste. Ich würde das an Microsoft Stelle anders schreiben. Das ist der Originalauszug aus der Microsoft Seite. Ich würde schreiben Windows Server Abonnement für die Windows Nutzung in Gastbetriebssystemen, aber berechnet nach den physischen Hosts. Das ist wahrscheinlich zu viel Text dann für so eine Seite. Aber wichtig, darum geht's. Wir haben das für den physischen Host. Wenn ihr also auch VMs habt, die mit Windows-Betriebssystem betrieben werden, dann hättet ihr in Summe $33,30 pro physischem Kern pro Monat. Es geht um die physischen Kerne des Hosts. Wenn ihr physische Kerne abschaltet, dann werden die nicht weiter berechnet. Wenn ihr Hosts abschaltet, werden die nicht weiter berechnet. Es ist Pay per Use. Es wird immer das berechnet, was wir gerade nutzen. Hier steht pro Monat. Das Ganze wird aber in der Praxis tagesgenau oder wenn ihr ja eure Änderungen gezielt an Microsoft übermittelt, sogar stundengenau abgerechnet. So, wichtig ist, dass die ersten 60 Tage nicht berechnet werden. Also wer das Ganze mal testen möchte, die ersten 60 Tage werden nicht berechnet. Und jetzt ist es so, dass das aber nicht nur so ist, dass ich da testen darf, sondern ich dürfte das auch in diesen 60 Tagen produktiv nutzen. Also die ersten 60 Tage sind for free. Dann entscheide ich mich quasi einfach, ob ich das System weiter ausführe. Dann entstehen die Kosten. Oder ob ich es nicht weiter ausführe, dann ist der Test abgeschlossen. Jetzt, wer sich auf dieser Seite schon ein bisschen umgeschaut hat, der wird gesehen haben, da gibt es eine Spalte weiter rechts, aber auch etwas, wo 0 Dollar steht. Und 0 Dollar hört sich natürlich viel interessanter an als 10 Dollar und 23,30, weil 10 plus 23,30 sind 33,30. Ist doch vielleicht interessanter zu sagen, Mensch, wir gehen auf diese 0 Dollar pro physischen Kern pro Monat. Und das Ganze haben wir, wenn wir den Azure-Hybrid-Vorteil verwenden. Azure-Hybrid-Vorteil, sogenannte Azure-Hybrid-Benefit, ermöglicht es uns, bestimmte Azure-Nutzungsrechte zu erwerben durch klassische On-Premises-Lizenzen. Und jetzt steht hier drüber im Text, das ist der Originalwortlaut von Microsoft, Azure Local wird pro physischen Kern berechnet. Wenn Sie Windows Server Data Center Kunde mit aktiver Software Assurance sind, können Sie die Kernlizenzen tauschen, um den Hybridvorteil zu aktivieren. Das heißt, ich würde dann hergehen und sagen, ich habe Windows Server Data Center lizenziert mit aktiver Software Assurance und ich möchte aber nicht weiterhin Windows Server Data Center auf den Hosts nutzen, sondern Azure Local. Und diese Azure Local Installation würde dann nicht berechnet an dieser Stelle, weil ich habe ja Windows Server Data Center mit Software Assurance lizenziert. Es ist aber der große Unterschied. Ich nenne das erste Mal die Option 1 und das die Option 2 hier. Bei der Option 1 haben wir Pay-Per-Use. Das haben wir bei der Option 2 nicht. Bei der Option 2 kaufen wir die Lizenzen und haben damit einen Festpreis. Software Assurance, die wir benötigen, wird immer für 3 Jahre berechnet. Und das bekommt ihr übrigens auch bei der Thomas Krenn AG. Ihr könnt bei der Thomas Krenn AG OEM-Lizenz Windows Server 2025 Data Center erwerben und eine Software Assurance hinzufügen. Da spricht gar nichts dagegen an dieser Stelle. So, also bei der Option 1 haben wir mehr Flexibilität, aber wenn ich die Flexibilität gar nicht brauche, wenn ich das Ganze dauerhaft nutze, dann ist die Option 2 sicher die effizientere, günstigere. Den Azure Hybrid Vorteil haben wir, wenn wir eine Windows Server Lizenz mit Software Assurance haben oder auch, wenn wir eine sogenannte Subscription des Windows Servers haben, muss aber immer die Data Center Lizenz sein, also wenn wir Windows Server 2025 Data Center als CSP-Subscription nutzen an der Stelle. Jetzt, wenn man ins Azure-Portal hineinschaut, dann ist es so, dass dort bei Azure Local etwas steht, dass wir zwingendermaßen ein Enterprise Agreement mit Software Assurance oder eine CSP-Subscription bräuchten. Das steht in der technischen Dokumentation, steht im Moment aber nicht in Lizenzbedingungen. Was ich da euch damit erklären will, ihr müsst bitte immer zum Zeitpunkt des Einsatzes des Systems in die Lizenzbedingungen reinschauen, um sicherzustellen, dürfen wir denn dieses Nutzungsrecht, was der Manfred jetzt heute erklärt, auch so noch verwenden. Also Hybridvorteil, sowohl auf der Webseite fürs Pricing als auch im Azure-Portal steht dort, wir benötigen Windows Server 2025, wir brauchen Windows Server Data Center, dürfte also auch eine Vorgängerversion sein, mit aktiver Software Assurance. Es ist hier nicht an einen bestimmten Lizenzvertrag gekoppelt. Lizenzbedingungen können sich aber monatlich ändern. Microsoft hat jeden Monat ein Update für die Lizenzbedingungen. Das heißt, so wie sich Technologien ändern und weiterentwickeln, so entwickeln sich auch Lizenzbedingungen weiter. Also da bitte die Augen offen halten, weil die technische Dokumentation dort vielleicht schon ein Stück weiter ist und schon eine Voraussetzung beschreibt, die vielleicht irgendwann mal in Zukunft in Lizenzbedingungen drin steht und enthalten ist. Stand heute ist es das nicht. Ich werde einfach immer wieder mal auf das Thema Lizenzierung angesprochen und dann auch so aussagen, Mensch Manfred, du hast doch dann und dann das und das gesagt. Und ich dann immer hinzufüge, ja, auch Lizenzbedingungen ändern sich übrigens nicht für Bestandskunden. Also wenn ihr heute kauft zu diesen Bedingungen hier, dann könntet ihr einfach über eine OEM-Lizenz der Thomas Krenn AG mit einer Software Assurance den Hybridvorteil nutzen, weil dort in den Lizenzbedingungen nichts ausgeschlossen ist an der Stelle, aber ihr seid quasi selbst dann immer derjenige, der die Lizenzbedingungen nochmal durchgehen müsste und schauen müsste, stimmt denn das zum Zeitpunkt X auch noch? Jetzt haben wir hier eine Anmerkung oder Frage. Wenn ich schon bestehende VMs auf Hyper-V habe, für die ich eine Serverlizenz gekauft habe, kann ich die dann auf Azure Local umziehen, ohne die $23,30 zahlen zu müssen? Da würde ich jetzt zurückfragen, wie für die VMs eine Lizenz gekauft wurde, denn per Definition können VMs keine Windows Server Lizenz haben. Es sei denn, was ganz Neues beim Windows Server 2025, können die über eine Subscription aktiviert werden. Das ist dann aber teurer als das, was wir hier sehen, weil die Windows Server Subscription für VMs auf Windows Server kostet $33,30 pro physischem Kern pro Monat. Da wird man also nichts gewinnen. Also vielleicht derjenige, der die Frage gestellt hat, einfach mal ganz kurz schreiben, was für die VMs an Lizenzen erworben wurde. Denn technisch gesehen ist es so, Lizenzen werden immer für physische Hosts erworben und daraus entstehen virtuelle Nutzungsrechte. Also eine VM hat keine Lizenz. Wir könnten schon hergehen und könnten sagen, ist auch wieder Stand heute von der Lizenzierung her, dass wir die Hostdienstgebühr Azure Local zahlen. Also nehmen wir an, wir haben zwei Hosts, wir haben zwei Systeme der Thomas Krenn AG, die haben jeweils 20 Kerne, dann haben wir in Summe also 40 Kerne, könnten wir also sagen, wir zahlen diese Azure Local Hostdienstgebühr mit 10 Euro pro Kern pro Monat und wir fügen zu beiden Hosts eine Windows Server 2025 Data Center Lizenz hinzu, dann hätten wir in den VMs die Möglichkeit, Windows Server als Gastbetriebssystem zu nutzen. Das würde gehen, aber wichtig, die VM selber hat üblicherweise keine Lizenz, aber vielleicht kommt ja noch eine Rückmeldung über eine spezielle Lizenzform, wo das doch geht. Und dann haben wir eine weitere Frage oder Anmerkung. Also wenn ich zum Beispiel 8 physische Kerne lizenziere, kann ich unendlich viele Windows-VMs betreiben, inklusive Windows-Lizenz. Wenn ich die Option 1 nehme, ja, wenn ich hergehe und sage, ich habe einen Server mit 8 physischen Kernen, geht ja, ein Single-Node-Deployment, hatte ich vorhin erwähnt. Ich habe einen Server mit 8 physischen Kernen, dann hätte ich 8 mal die 33,30 pro Monat, ja, das ist pro physischen Kern pro Monat, und darin enthalten hätte ich das Azure Local Betriebssystem und unlimitiert viele VMs auf diesem Host mit Windows Server Betriebssystem. Das ist vollkommen richtig. Ja. Wenn ich in die Option 2 reingehe, Hybridvorteil, dann muss ich wissen, dass ich als Basis ja eine Windows Server Lizenzierung nehme. Dann würden wir Windows Server Data Center lizenzieren, der uns unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte gibt. Und da ist es jetzt aber wichtig, bei der Windows Server Lizenzierung müssen mindestens 16 Kerne lizenziert werden. Also bei der Option 1 gibt es kein Minimum. Bei der Option 2 sind es mindestens 16 Kerne, weil das die Voraussetzung der Windows Server Lizenzierung ist. Also wenn es da Fragen oder Unklarheiten gibt, gerne nachhaken. Es gibt dort viele Spezialfälle der Lizenzierung für Azure Local. Wichtig ist, die Komponenten zu verstehen. Wir zahlen also etwas für das Betriebssystem, was dort ausgeführt wird. Und wir zahlen etwas, wenn wir Windows Server VMs nutzen möchten. Es gibt dann noch eine Kostenkomponente, die lernen wir aber im entsprechenden Termin kennen, wenn wir Azure Virtual Desktop ausführen. Also Azure Virtual Desktop hat auch eine Kostenkomponente. Und die Variante 2, die reduziert eben die Kosten für Azure Local und für die Windows Server Nutzung in den Gästen auf null, weil wir quasi die Nutzungsrechte schon erworben haben über eine andere Lizenzform. Prima, dann schauen wir mal ein bisschen auf die zertifizierten Systeme der Thomas Krenn AG für den Einsatz von Azure Local, weil das ist wichtig. Azure Local benötigt eine Hardware, die spezielle Voraussetzungen erfüllt. Es war vorhin schon mal eine Frage im Chat nach Switches. Das ist sicher von jemandem gekommen, der sich da intensiver schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Denn der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, was soll denn an so einem Switch überhaupt Spezielles sein? Wir haben für das Azure Local Betriebssystem ja gehört, dass wir alle ja 3 Monate eine neue Baseline haben, also größeres System-Update und eigentlich monatlich Funktionsupdates. Damit das so reibungslos funktioniert, wie es in der Praxis wirklich der Fall ist, benötigen wir eine gewisse Standardisierung der Systeme. Die hat Microsoft geschaffen, indem man eine spezielle Vorgabe macht, wie die Systeme auszusehen haben. Es müssen nicht unbedingt Rack-Server sein, das werden wir gleich auch noch sehen, aber es sind Systeme, die spezielle Netzwerkkarten haben. Es sind Systeme, die sicherstellen, dass die Laufwerke, die dort verwendet werden, direkt attached sind, also dass es dort keinen RAID-Controller dazwischen gibt, weil die Redundanz wird systemübergreifend durch die Technologie Storage Spaces Direct gebildet. Und diese Systeme werden jetzt von der Thomas Krenn AG nicht einfach auf dem Papier nach einem theoretischen Ansatz zusammengestellt, sondern die durchlaufen den sogenannten Private Cloud Simulator Test. Das ist ein Test, der mindestens 5 Tage läuft und der das System wirklich auf Herz und Nieren testet auf Basis eines von Microsoft vorgegebenen Standards. Jetzt finden wir diese Systeme auf der Microsoft-Webseite im Azure Local Catalog, so nennt sich das Ganze. Hier ist der Catalog und wir könnten mal so ein System rausgreifen. Jetzt gehen wir hier einfach mal auf die Intel-Lösung, ja, wähle ich die mal aus. Und dann sehen wir hier, auf dieser Intel-Lösung haben wir letztendlich verschiedene Konfigurationsvarianten. Es gibt die Kombination NVMe und SSD, es gibt Full NVMe, es gibt Full SSD, die wir dort auswählen können. Dann gibt es verschiedene technische Spezifikationen und da sehen wir hier, wir haben 1 bis 16 Knoten, wir haben Intel 5. Generation Scalable Prozessor, 16 bis 120 Kerne und so weiter, Netzwerkgeschwindigkeit bis zu 100 Gigabit pro Sekunde pro Port, was hier möglich ist. Und dann sehen wir hier, Microsoft SDN Support ist gegeben, wenn wir die Netzwerkkarte NVIDIA Connect X6 verwenden. In dem System, wenn man in den Konfigurator auf der Thomas Krenn Webseite geht, wird man feststellen, kann man auch eine IWARP-Karte, nämlich die Intel E810-Karte, auswählen. Also das bezieht sich auf SDN. So, wo finden wir das bei der Thomas Krenn AG? Wir finden das direkt auf der Webseite und dort gibt es unter Produkte einen Eintrag, der nennt sich Microsoft Storage Spaces Direct und Azure Local. Ja, da schauen wir nochmal rein. Da gehen wir gleich mal drauf, denn Storage Spaces Direct hat man am Anfang in der Übersicht gesehen, ist die Technologie, die hier zusammen mit Hyper-V verwendet wird. Und die Thomas Krenn AG, die trennt das dann nochmal und sagt, es gibt hier eine Liste von zertifizierten Systemen für Azure Local und für Microsoft Storage Spaces Direct mit Windows Server. Warum ist das so? Storage Spaces Direct mit Windows Server ist Stand heute etwas großzügiger, was die Rahmenbedingungen angeht, was es aber nicht unsicherer macht oder jetzt irgendwie instabiler, sondern es ist einfach so ein Windows Server 2025, was ja das aktuelle Release des Windows Servers ist. Das ist jetzt gerade letztes Jahr im November, also November 2024, neu erschienen. Und das hat jetzt wieder 10 Jahre Support. Das heißt, niemand verpflichtet uns dazu, dort jetzt alle 2 Jahre eine neue Version einzuspielen oder einmal im Jahr oder alle paar Monate, so wie es bei dem Azure Local ist. Das heißt, ich kann eine Hardware nutzen und die theoretisch 10 Jahre lang verwenden. Ich werde die sicher zwischendurch mal austauschen, weil es neue Innovationen am Markt gibt, aber rein aus technischer Sicht ist das möglich. Und deswegen Storage Spaces Direct bietet uns Stand heute die Möglichkeit, mit einer größeren Auswahl von Systemen zu arbeiten. Und das sehen wir auch, wenn wir da bei Thomas Krenn mal reinschauen. Also wenn ich auf die Storage Spaces Direct Lösungen klicke, dann sehen wir hier Einsatz von Windows Server 2025 und Storage Spaces Direct. Da gibt es nicht nur diese Rack Server, sondern da gibt es auch zum Beispiel ein Tower System, was sehr spannend ist, wenn ich keine Rack-Infrastruktur habe, aber später in Rack-Einbau möglich. Und dieses System ist einfach ein sehr kostengünstiger Einstieg. So, was ist jetzt der Unterschied zum Azure Local? Hier haben wir eine Hyper-Converged Infrastructure, die wir mit diesen Lösungen aufbauen. Wir können VMs betreiben mit Windows Server oder Linux als Betriebssystem. Wir haben aber jetzt hier nicht den Ansatz, wenn wir Windows Server mit Storage Spaces Direct verwenden, dass wir Azure Workloads On-Premises verwenden. Wer jetzt den Ausführungen bisher gelauscht hat und sagt, genau so ist es aber bei mir, ich möchte gar kein Azure Workload On-Premises verwenden, dann lade ich euch trotzdem herzlich ein, dass ihr bei den nächsten Terminen dabei seid, um euch mal anzuschauen, was mit diesen Azure Workloads geht. Aber nicht, um euch da in eine gewisse Richtung zu drängen oder zu überzeugen, sondern einfach nur mal zu zeigen, was geht. Wenn ihr dann nach Abschluss dieser Webinarreihe immer noch sagt, Mensch, diese Azure Workloads, die brauche ich gar nicht, die brauchen meine Kunden nicht, dann seid ihr mit diesen Lösungen hier, wo ihr das breite Spektrum habt, angefangen vom Tower-System bis zum High-End-Rack-Server, bestens beraten. Ihr nutzt dann Windows Server 2025, das Ganze in Verbindung mit Storage Spaces Direct und habt dort eine sehr, sehr gute Hyper-Converged Infrastructure-Lösung. Wenn ihr hingegen feststellt, dass ihr sagt, das mit diesen Azure Workloads wäre schon ganz praktisch. Ich habe immer wieder mal die Anforderung, dass ich solche Dinge nutzen möchte, aber ich möchte sie eben nicht im Microsoft-Rechenzentrum nutzen, sondern bei mir lokal. Da ist dann Azure Local die passende Lösung. Wir sehen, es sind eigentlich die vergleichbaren Systeme. Die Ausstattung ist im Detail etwas anders, aber es ist die gleiche Zertifizierungsbasis. Wir sehen, das Tower-System ist nicht drauf. Vorhin auf einer Übersicht hatten wir das mal, aber da haben wir gesehen, Mensch, das Ganze war nur Preview. Also dieser linke Bereich hier, der ist neu und in Preview. Das heißt, Microsoft hat Azure Local für diese geringeren Spezifikationen noch nicht freigegeben. Den Windows Server 2025 Data Center mit Storage Spaces Direct hingegen schon. Die Architektur hinten dran, Hyper-V und Storage Spaces Direct und optional, und ich denke, daher kam auch die Frage, Software-Defined Networking, das ist in beiden Fällen optional. Software-Defined Networking macht in einer kleinen Umgebung sehr viel Arbeit, von der wir nichts haben, also erzeugt Overhead. In der größeren Rechenzentrumsumgebung vereinfacht Software-Defined Networking hingegen sehr viel. Also Software-Defined Networking ist nicht für jeden geeignet, sondern SDN ist etwas für größere Infrastrukturen mit sehr viel gehosteten Services, mit Umgebungen, die auch voneinander vielleicht isoliert betrieben werden müssen, wo wir dort die Komplexität reduzieren wollen. Umgekehrt in kleinen Strukturen, wo wir eine Lösung, eine hochverfügbare Lösung für kleinere Unternehmen suchen, ist Software-Defined Networking ein großer Overhead, der nicht genutzt werden muss. Das ist optional. Hyper-V und Storage Spaces Direct, das sind so die Kernkomponenten. Die haben wir in Windows Server Data Center und in Azure Local. Und falls ihr irgendwo mal gehört habt, dass neue Funktionalitäten nicht mehr in den Windows Server reinkommen, sondern nur in das Azure Stack HCI oder Azure Local Betriebssystem, dann kann ich euch beruhigen. Das war zwar ursprünglich mal die Idee von Microsoft, das wird aber nicht passieren. Wenn es euch also nur darum geht, die wichtigsten Funktionalitäten in Hyper-V und Storage Spaces Direct zu nutzen, dann geht das mit beiden Plattformen, sowohl Windows Server als auch mit Azure Local. Das heißt, euch muss es wirklich darum gehen, in der Entscheidung herauszufinden, habe ich einen Vorteil davon, diese hybriden Azure Workloads zu nutzen? Dann ist Azure Local die richtige Lösung oder habe ich das nicht? Dann ist Windows Server die richtige Lösung. Gut, dann sage ich an der Stelle vielen Dank.